Ich möchte zu Beginn, wie das so üblich ist, ein Bibelwort stellen. Ein Bibelwort, das eigentlich ein ganzer Brief ist. Und zwar ist es der Brief des Apostels Paulus an Philemon. Das sind also auch die einleitenden Worte für den Predigtext für unseren Benjamin. Eigentlich müsste ich ja gleich den Vers 3 zuvor nehmen und euch so begrüßen, wie es hier steht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich fange aber trotzdem nochmal von vorn an mit dem Gruß und lese bis hinten aus. Paulus, ein gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in seinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viele Freude und Trost und deiner Liebe willen, um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Und darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.
Liebe Geschwister, auch von mir nochmal einen herzlichen guten Morgen. Das Thema, was uns heute gestellt ist, ist der Brief an Philemon, wir haben es schon gehört, den Text, sonst müsste ich ihn jetzt nochmal lesen. Ja, es ist ein kurzer Brief, uns vielleicht unbekannter Brief. Wir haben vielleicht auch noch keine Ausführung dazu gehört. Und ich hatte mich mal, wo ich noch Jugendstunde gehalten hatte, in unserem Bezirk an diesen Brief herangewagt. Und wie es so ist, wenn man etwas vorbereitet, am Anfang denkt man, na gut, so viel steht da gar nicht drin, was soll ich daher sagen? Aber wenn man sich immer mehr damit beschäftigt, ihn mehrmals durchliest, dann fallen einem doch Dinge auf, die sehr wichtig sind. Selbst wenn man mal die Schreibform hier anschaut, können wir Abweichungen zum sonstigen Stil von Paulus finden, die aber hier in diesem Brief sehr wichtig sind, um auch den Inhalt des Briefes zu unterstützen. Ja, es ist schön, dass einige eine Bibel mithaben. Das würde ich auch nochmal von hier vorne sagen. Bringt eure Bibeln mit, damit ihr auch wirklich nachschlagen könnt, was hier gesagt wird und damit es auch für euch selber noch effektiver zum Nutzen wird. Der Brief an Philemon ist in drei Teile gegliedert. Der Gruß, das Grußwort, dann der Dank für die Liebe und den Glauben Philemons und dann die Fürsprache für den Sklaven Onesimus. Was war der Inhalt oder was ging diesem Brief voraus? Philemon war ein Christ, wahrscheinlich in Kolossä hat er gewohnt, gelebt und er hatte einen Sklaven. Auch damals, zur Zeit des Neuen Testamentes, hatten auch Christen noch Sklaven. Und wenn wir so lesen, wurde es auch in der Bibel nicht abgeschafft, diese Sklaverei. Aber es wurde eine ganz neue Perspektive darauf gelegt, wie Christen mit ihren Sklaven, wie Sklaven mit ihren Herren nach dem Willen Gottes umzugehen haben. Und so geht es auch in dieser Geschichte um einen gläubigen Menschen, der einen ungläubigen Sklaven hat. Paulus, der umhergereist ist, das Evangelium Gottes weiterzugeben, er trifft eines Tages auf diesen Sklaven namens Onesimus. Dieser Sklave war dem Philemon entlaufen und nun stand er dem Paulus gegenüber. Und Paulus verkündigte ihm das Wort Gottes. Er sagte ihm das Evangelium und er nahm es an. Er wurde gerettet, dieser Sklave, und fand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Es wurde eine Seele vom Tod gerettet. Und nun, wie weiterverfahren mit diesen Menschen, mit diesem Sklaven, der gerettet wurde? Eigentlich muss ihn Paulus ja wieder zurückschicken. Denn dieser Sklave gehört ihm nicht, er ist Eigentum des Bruders Philemon. Aber wenn er ihn zurückschickt, wusste er auch, dass nach dem damaligen Recht ihm die Todesstrafe droht. Aber, gerade deswegen verfasst Paulus hier diesen Brief an Philemon, um ihn zu motivieren, seinen Sklaven jetzt Bruder anzunehmen und aufzunehmen und mit ihm so zu verfahren, wie es Gott will. Paulus zeigt uns in diesem Brief durch seine sensible Schreibweise, wie eine durch Sünde befleckte Beziehung wieder heil werden kann. Und darauf, wenn wir das lesen, ist jedes Wort wichtig. Jeder Ausdruck in diesem Brief hat Bedeutung, dass das Ziel erreicht wird, dass der Sklave Onesimus wieder freundlich und herzlich von seinem Herrn aufgenommen wird und nicht des Todes sterben muss. Es ist also ein sogenannter Empfehlungsbrief und die große Empfehlung, die hier Paulus ausspricht, können wir auch mit dem Gebot unseres Herrn Jesus in Johannes 13, Vers 34 ausdrücken. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Der Apostel Paulus hat in seinen Lehrbriefen viel Theorie uns vermittelt. Er hat gesagt, wie wir als Christen leben sollen. Und hier in diesem Brief ist es ein ganz praktisches Beispiel, wie das in die Tat umgesetzt wird. wie gehört Glaube und Liebe zusammen? Wie kann das praktisch wirksam werden? Und deswegen dieser Brief, den wir uns heute anschauen werden. Wenn wir das Grußwort lesen, dann ist uns einiges bekannt. Wir erkennen ganz leicht, dass es von Paulus geschrieben ist, seine Formulierung. Aber es ist doch etwas anders. Paulus nennt sich als erstes hier, das ist gut so, dass wir wissen, von wem das ist. Also von dem Paulus, und auch Timotheus ist noch mit dabei. Und er hat auch, wenn wir dann am Ende des Textes lesen, auch noch andere Genossen bei sich, gefangene Leute, aber auch welche, die ihn dort in der Gefangenschaft, wo Paulus sich befand, besuchen konnten. Und so betont er hier am Anfang des Briefes, dass er ein gefangener Christi Jesu ist. Ein gefangener Christi Jesu. Er schreibt hier nicht von seiner Apostelschaft, dass er ein bevollmächtigter Apostel unseres Herrn ist, auserwählt, um das Evangelium Gottes den Heiden, den Nationen, also uns zu bringen. Nein, das sagt er hier nicht. Und ich habe mal die Briefe durchgeschaut im Neuen Testament, die von Apostel Paulus kommen, und möchte mal hier ein paar Beispiele bringen, zum Beispiel im Römerbrief. Da schreibt er: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Oder im zweiten Korintherbrief: Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Timotheus, der Bruder. Und noch ein Beispiel im Kolosserbrief: Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und der Bruder Timotheus. Paulus betont immer wieder in seinen Briefen sein Apostelamt. Und es war auch richtig so, denn ihn kannten nicht alle, und es gab auch welche, die an ihn zweifelten. Und da hat Paulus das immer wieder betonen müssen, dass wirklich hier seine Autorität zum Vorschein kommt. Bis auf den Philemon, den Philipper und den zweiten Thessalonischer Brief lesen wir, oder wird sonst immer, das Apostelamt betont. Hier nicht. Und wir werden jetzt auch herausfinden, warum das so ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Noch eine Bemerkung, die ich vergessen hatte. Paulus schreibt in seiner Gefangenschaft, wahrscheinlich in Rom, diesen Brief und gleichzeitig auch den Kolosserbrief. Und er beauftragt den Tychikus, diesen Brief an die Kolosser mitzunehmen und dort vorzulesen. Und gleichzeitig wird auch der Philemon mit diesem Brief zusammen mit Tychikus dorthin geschickt. So ist es mir am logischsten, wenn man hier die Zusammenhänge betrachtet. Und die zwei kommen dort an, und ein Brief ist für die Gemeinde und ein Brief ist für den Philemon. Der Philemon, das war, wie schon erwähnt, ein Christ, der wahrscheinlich in Kolossä gewohnt hat, und er hatte eine Gemeinde in seinem Haus. Als nach der Verkündigung sich Christen oder Menschen bekehrten zu Christus, mussten die ja irgendwo unterkommen. Die hatten noch keine großen Versammlungssäle. Und so war es üblich, dass sie sich, wie wir auch, zu Hauskreisen in den Häusern trafen. Und wir lesen an einigen Stellen in der Bibel, wo es solche Hauskreise gab. Zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 15, der Nymphas. In der Apostelgeschichte 18 lesen wir von Justus, dessen Haus an die Synagoge grenzte. Oder auch in Apostelgeschichte 19, Vers 9, war es sogar mal die Versammlung in der Schule des Tyrannus in Ephesus. Also in verschiedenen Gebäuden, die zur Verfügung standen, haben sich nun die Christen versammelt und dort ihren Gottesdienst, ihre Versammlung abgehalten. Ja, ich bin nur dankbar, dass in der Einleitung dieses Grußwort im Vers 3 nochmal erwähnt wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir Paulus seine Briefe uns ansehen, nimmt er auch immer Paare, die er uns zeigt. Am Anfang zum Beispiel Paulus und Timotheus. Und auch hier im Vers 3 Gnade und Friede. Und dann auch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dieses Grußwort, was er in fast allen Briefen verwendet, ist nicht nur eine Floskel, die er verwendet, sondern ist ein ganz entscheidender, grundlegender Gruß, der uns an unserer Rettung, an unserer Heil erinnern soll, was wir in Jesus Christus haben. Gnade deswegen, weil wir alle Sünder sind und es nicht verdient haben, gerettet zu werden. Und Gnade deswegen, weil wir nicht zum Volk Israel gehören, weil wir Heiden sind und eigentlich nicht zum Eigentumsvolk Gottes gehören. Deswegen ist es Gnade. Und wir können zu unserer Errettung nichts beitragen. Das hören wir ja immer wieder: aus Gnade seid ihr rettet, nicht aus euch. Und der Friede ist die Auswirkung dieser Gnade Gottes, dass er uns Frieden geschenkt hat durch das Blut seines Kreuzes, wie er im Kolosserbrief schreibt. Durch das Blut, was wir auch dann feiern im Abendmahl, durch das Sterben unseres Herrn Jesus, hat er den Weg freigemacht für jeden. Und wenn wir das im Glauben annehmen dann und ihm unsere Schuld bekennen, dann werden wir gerettet werden. Jesus Christus ist der Ausführende und Gott der Vater hat seinen Sohn in unsere Welt gesandt. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir uns grüßen, auch im Namen unseres Herrn Jesus grüßen. Muss jetzt keine Pflicht sein, aber es ist doch auch was Wohltuendes, wenn wir zum Beispiel einen Brief schreiben oder eine E-Mail oder eine SMS. Gut, die Nachrichten werden ja heute immer kürzer, ne? Man versucht nur noch das Wesentliche zu schreiben. WhatsApp ist dann nur noch zwei Wörter, da wird nicht mehr Hallo gesagt. Da wird dann geschrieben, morgen 18 Uhr, Fragezeichen. Ne? Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das ruhig mal mit versuchen zu gebrauchen. Dass wir die Anrede, jemanden anreden, wer du bist. Und dann könnten wir auch mal ein Grußwort wie Gnade sei mit dir oder Ähnliches schreiben. Dass wir uns auch in unserem ganz normalen Alltagsleben darauf besinnen, wir sind Christen, wir sind von Gottes Gnade abhängig. Ein wesentliches Merkmal der neutestamentlichen Briefe, besonders auch von Paulus, ist die Reihenfolge, wie Paulus beginnt. Er schreibt also am Anfang diesen Segensgruß, die Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus und dem Vater im Himmel und dann auch der Dank Gott gegenüber. Und so fährt er hier fort in Vers 4 mit dem Dank für einen Menschen. Ich habe da auch wieder mal die Briefe des Paulus durchgeschlagen und mir sind da auch die Parallelen aufgefallen, die er hier anwendet. Und zwar, er dankt Gott, er denkt an jemanden, er bittet oder er dankt für den Glauben und für die Liebe. Und dann nenne ich uns mal zwei Beispiele, zum Beispiel im Kolosserbrief. Wir danken unserem Gott und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Also er denkt an sie, da wir gehört haben von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Oder auch nochmal in 2. Thessalonicher. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, weil wir, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Also hier sehen wir, Paulus dankt für den Glauben, den Menschen angenommen haben und für die Liebe, schon ein Zeichen der Frucht des Geistes, dass Gott wirkt, dass Gottes Same aufgeht in den Herzen der Gläubigen. Paulus denkt an Philemon. Paulus war ja nicht, wenn wir davon ausgehen, dass er in Rom war und Philemon in Kolossee, dann war das einige hunderte Kilometer entfernt und er konnte nicht so einfach mit ihnen Kontakt aufnehmen. Gab es diese Medien noch nicht, es gab Briefe, die überbracht wurden durch Menschen, aber auch das hat einige Zeit gedauert. Und so sind auch die Zeiträume in der Bibel viel weiter gefasst. Aber das ist keine Schande. Wir denken ja heute, dass alles schnell gehen muss. Ein Gedanke, ein Tastendruck und der andere hat diesen Gedanken übermittelt bekommen. Aber ich denke, wir können uns auch die Zeit lassen, die sich Paulus hier manchmal gelassen hat. Dass wir nicht alles immer gleich den anderen übermitteln. Aber Paulus denkt an Philemon. Er ist in seinen Gedanken. Er hat ihn nicht vergessen. Und er hört und er sieht in seinem Bild, was er von dem Philemon hat, seinen Glauben. Habe ich mich gefragt, kann man den Glauben sehen? Wenn ich jetzt hier durchgucke, ihr habt nichts an der Stirn stehen, wo ich sehen kann, wer gläubig ist. Ne? Aber ich denke, wenn wir die Früchte, die Auswirkungen unseres Glaubens, die sind auf jeden Fall sichtbar oder sollten sichtbar sein. Und wenn wir sehen, wie Frucht entsteht, dann macht es einen dankbar, einen Menschen und den Paulus besonders. Er, der ja mit dieser Aufgabe vertraut war, den Menschen das Evangelium zu bringen, Gemeinden zu gründen, so hat er es auch wirklich dankbar angenommen, wie das Evangelium aufgegangen ist und Frucht gebracht hat. Und die erste Adresse, er schreibt nicht den Brief, sondern er dankt erstmal Gott. Und das sollte auch unsere erste Adresse sein. Wenn wir etwas erleben, wenn wir in die Natur schauen, die wunderbare Schöpfung sehen, den klaren Himmel, den Schnee, je nachdem, welches Wetter gerade ist, das weite Meer, die hohen Berge, dann soll es uns doch ins Gebet treiben und Gott darüber die Ehre geben, dass er so wunderbar handelt. Und wir können auch für Menschen danken, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Wenn ich so dran denke, wer hier alles mitwirkt, damit auch diese Versammlung, dieser Gottesdienst gelingen kann, das macht mich auch dankbar, wie viele Leute hier sich einsetzen. Und das können wir Gott sagen. Ich muss so sagen, wenn ich mein Gebetsleben ansehe, dann ist es nicht immer so, dass ich speziell für Menschen danke. Wenn ich Menschen erwähne, dann meistens in der Fürbitte, aber direkt der Dank für Menschen, die uns Gott gegeben hat, da mangelt es auch bei mir noch. Aber dieses Denken und diese Fürbitte von Paulus ist auch ein Zeichen der Fürsorge und der geschwisterlichen Verantwortung, dass wir unsere Geschwister im Gebet tragen und vor den Herrn bringen. Treibt das Denken an einen Menschen uns ins Gebet? Das müssen wir uns mal fragen. Wir suchen uns irgendeinen Menschen aus, denken an ihn, oder bringt es das uns eher zur Wut, zur Diskussion? Oder sagen wir einfach, ja, dieser Mensch, bin ich dankbar, dass Gott den mir an die Seite gestellt hat. Danken lenkt die Blickrichtung nach oben. Danken bringt uns wirklich dahin, dass wir nicht das Negative nur sehen, sondern auf den Herrn blicken. Deswegen ist es auch immer wieder positiv und gut für unser Glaubensleben, wenn wir den Herrn danken und es nicht vergessen, wie es schon der Psalmschreiber sagt. Paulus hört also von diesem Philemon, von diesem Christ, der in Kolossee wohnt und dankt dem Vater im Himmel dafür. Er hört also von einem Menschen, der hunderte Kilometer entfernt ist und das bewegt ihn zu dieser Reaktion. Wenn wir uns fragen, uns als Gemeinde, wo werden wir gehört, wer wird auf uns aufmerksam, sind es dann positive Dinge, die von uns nach außen dringen, oder sind es Dinge, wo andere sich beschweren? Sicherlich, wenn es um Glaubensrichtungen geht, dann müssen wir auch klar und konsequent unser Leben ziehen und gehen und haben auch da Anfechtungen, auch von Gläubigen. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine, sagen andere, ja, die sich hier im Bethlehem-Stift versammeln, dort wird ein gutes Wort verkündigt, dort ist gelebte Gemeinschaft. Oder ist das Negative hier der Fall, dass gesagt wird, ja, dort ist auch nichts weiter los, dort ist alles so trocken und nur Theorie. Wie ist es bei uns? Oder auch ganz persönlich für dich, wie nehmen andere Menschen dich wahr in deinem Leben? Manchmal, wenn man das reflektiert an Reaktionen anderer, ist es ein Weg, um sich da zu überprüfen. Und die zwei Dinge, die Paulus hier hört von Philemon, sind, wie schon erwähnt, der Glaube und die Liebe. Zwei grundlegende Dinge, ne? Also er schreibt ja nicht von der Hilfsbereitschaft oder dass er andere gute Dinge praktisch kann. Nein, er schreibt von Glauben und der Liebe. Grundlegende Dinge unseres Glaubenslebens, unseres Christenlebens. Es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder auch, wenn wir im Galaterbrief schauen, dort haben sich die Menschen gefreut, dass der Paulus, der die Gemeinde verfolgte, auf einmal für Christus kämpfte. Und ich denke, so ist es auch für uns immer wieder wichtig, dass wir uns daran freuen, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir an den Herrn Jesus glauben, dass Menschen sich einsetzen, dass Menschen Frucht bringen, dass Menschen zuverlässig werden, dass Menschen treu werden, ordentlich werden, genügsam werden und so weiter. Das sollte uns wirklich selber auch innerlich froh machen und dabei helfen, diese Diskussionssucht, diese Meckersucht und diese Sucht, nur das Negative zu sehen, aufzuheben. Wenn wir auf das schauen, was uns Gott hier geschenkt hat. Und ich denke, da fällt uns allen eine Menge ein. Und ein Punkt, der dazu dienen könnte auch, ist das Zeugnis geben. Wir hatten es mal letztes Jahr gehabt. Da hat ja eine Schwester ein Zeugnis gegeben. Und ich denke, es ist gut, wenn wir auch das öfters mal haben, dass jemand erzählt, wie er sich bekehrt hat, wie er zum Glauben gekommen ist. Aber auch wenn es eine ganz normale Sache ist, die er mit Jesus erlebt hat im Alltag, brauchen wir uns nicht zu scheuen, das auch mal zu sagen. Kommt auf uns zu und dann können wir das auch hier mit einbringen, damit es zum Segen und zur Ehre Gottes wird. Die Liebe zu allen Heiligen. Das Wort Liebe ist heutzutage sehr negativ besetzt, schon muss ich sagen, in der Perversion dieser Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, wie die Bibel, wie Gott Liebe versteht. Die Liebe ist nicht die, die sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern die Liebe ist die, die sich für andere hingibt. Die Gottesliebe, die Agape-Liebe, wie es im Griechischen heißt. Sie lässt uns die Geschwister lieben. Und wie im Kolosserbrief und in anderen Briefen auch hier wird betont, dass dem Philemon die Liebe zu allen Heiligen auszeichnet. Zu allen Heiligen. Ja. Da ist vielleicht einer, der guckt schief, der andere riecht vielleicht komisch, der andere ist nur am Reden. Ne? Und Gott hat uns aber hier alle zusammengeführt und es kann Gemeinschaft gelingen, wenn wir uns darauf einlassen. Und da müssen wir auch mal zurückstecken, auch wenn uns das nicht passt, wenn wir damit Probleme haben, wenn wir nicht so sind. Die Liebe Gottes lässt uns das gelingen. Und sie geht sogar noch weiter. Sie lässt uns unsere Feinde lieben. Ja, wie sollen wir die Feinde lieben, wenn wir uns hier untereinander nicht lieben, wenn wir uns nicht annehmen? Dann brauchen wir das mit der Feindesliebe erst gar nicht probieren. Wollen wir im Kleinen anfangen, mit unseren Nachbarn, mit dem ich in der Reihe sitze, dass wir wirklich das Verständnis entwickeln, dass Gott alle liebt. Und wenn wir unser Leben so mal anschauen, was Gott an uns liebt, oder dass Gott uns liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind, ich denke, dann wird unser Blick auch geöffnet, dass wir den Nächsten so annehmen können, wie Gott uns angenommen hat. Der Vers 6 ist der Kernvers eigentlich dieses Briefes, ist etwas schwer zu verstehen. Ich lese ihn nochmal vor. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis alles Guten, das in euch ist. Das Ziel dieses Dankes und dieser Fürbitte ist also eine wirksame Gemeinschaft, ist eine Stärkung des Glaubens. Wir müssen bedenken und im Hinterkopf behalten, der Brief soll ja dazu dienen, dass dieser entlaufene Sklave, jetzt Bruder, herzlich aufgenommen wird und nicht mit dem Tode rechnen muss. Und deswegen sagt er hier, Paulus, dass Philemon sich mal inne werden soll und erkennen soll, was alles Gutes in ihm steckt, was er bekommen hat, was er von Gott anvertraut bekommen hat. Und dann auch diesen Blick auf diesen Sklaven und diese Bitte der Aufnahme erfüllen kann. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir darauf schauen, was wir von Jesus bekommen haben. Wenn ich nur auf das Negative schaue, was ich mit Menschen erlebe, mit Sündern, ja, wo auch ich einer bin, dann wird man immer wieder enttäuscht. Wenn ich Nachrichten schaue, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, dann kommt nichts Gutes in die Nachrichten. Wenn ich manche Blätter, christliche Blätter lese, wo alle Irrtümer in der Gemeinde Jesu aufgedeckt werden, dann ist es, hat manchmal seine Berechtigung, aber im größten Teil, denke ich, ist es einfach nie gut, wenn wir immer lesen, dass dort jemand einen Fehler gemacht hat, dort jemand einen Fehler gemacht hat. Wir wollen es doch auch nicht, dass über unsere Gemeinde so berichtet wird, obwohl wir auch Fehler machen. Deswegen denke ich, auch ist es besser, lest die Bibel, lest erbauliche Zeitschriften und nicht immer solche Magazine, wo immer nur das Negative berichtet wird. Weil das bringt uns nicht weiter, das zieht uns nach unten. Sicherlich gibt es auch mal Dinge, die benannt werden müssen zur Aufklärung und zur Warnung. Aber wenn wir immer nur mit solchen Dingen uns beschäftigen, dann macht uns das betrübt, dann lähmt das die Gemeinschaft. Und das geht auch mir manchmal so. Mein Beruf ist Elektroniker und bin da im Prüffeld tätig und habe eigentlich die Aufgabe, die Qualität eines Produktes zu sichern. Und man könnte von der Sache rangehen, dass ich sage, ich finde einfach die Fehler, ich will die Fehler finden in dem Produkt. Oder ich kann rangehen und sagen, ich will ein gutes Produkt abliefern. Dazu gehört es natürlich, dass ich die Fehler aufdecke. Aber ich will ja auch den anderen, denen ich die Fehler dann zeige, verhelfen, dass er sie nicht mehr macht. Dass es mir dann leichter fällt, dass ich nicht dann immer wieder über diese Fehler stoße, sondern er soll also geholfen, ihm soll geholfen werden. Und so, denke ich, ist die Blickrichtung das Entscheidende, dass wir, wenn wir Negatives sehen an anderen, uns bemühen, dass das aufhört, dass wir ihnen helfen, die Hand geben und nicht über ihn lästern, was er schon wieder falsch gemacht hat. Und so wird hier auch dem Philemon das gesagt. Schau auf das Gute, was in dir ist. Schau nicht auf deine Schwächen, die du hast, sondern erkenne, was du in Jesus Christus hast. Und wie es mal jemand gesagt hat, wir haben in Jesus alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und das sind dann Randfragen, wie baue ich ein Haus, was für Gardinen hänge ich auf, welche Stühle und so, sind dann wirklich nebensächlich und nicht Diskussionen wert. Weil dieser Paulus diese gute Botschaft vom Philemon hört, von seinem Bruder, bringt es ihn Freude und Trost. Und nicht nur ihm, auch die Geschwister, die Brüder, die mit ihm sind, mit dem Paulus. Wie es ja heißt, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Ihm wird also ausgezeichnet, dass er auf einem guten Weg ist. Und Paulus freut sich darüber. Er freut sich darüber zu hören, dass das Werk, was begonnen wurde im Philemon, dass das Frucht bringt und dass die Arbeit nicht vergeblich war. Und auch wenn wir das wieder mal reflektieren, wir freuen uns da auch. Ne? Wenn wir jemandem was sagen und er setzt es dann um, er hat dann Freude sogar daran, das zu tun, dann freuen wir uns auch. Philemon war wahrscheinlich auch einer, der so ein Gespür hatte für Menschen, wie er mit ihnen umgeht. Und er war ein sehr gesegneter Mann, können wir annehmen. Es braucht immer wieder Menschen, die einschreiten, wo das alte Lied gesungen wird, wo die Klage, das Lied der Klage, der Resignation, der Unzufriedenheit und des Auflehnens ist. Es braucht Menschen, die das neue Lied anstimmen, das Lied des Lammes, das Lied unseres Herrn Jesus Christus und die Freude zu ihm. Menschen, die einschreiten, wo immer nur Negatives gesagt wird und einfach mal sagen, hört auf, das wissen wir doch schon alles. Wir haben alles bei unserer Bekehrung geschenkt bekommen, was wir für unseren Dienst brauchen. Wir sollten es nur dann aber auch zur Entfaltung bringen, welche Gaben Gott uns gegeben hat. Und unser Dienst, unsere Fähigkeiten, die wir haben, soll nicht nur uns zur Freude dienen, auch der ganzen Gemeinde, den Geschwistern und sogar den Ungläubigen und in allererster Linie, damit wir Gott die Ehre geben und das umsetzen, was er uns gegeben hat. Wenn wir an Galater 5 denken, die Früchte des Geistes, welche sind oder welche ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn das sichtbar wird, dann ist auch eine gute Gemeinschaft mit dem anderen garantiert. Das war der zweite große Teil und jetzt noch die restlichen Verse in einem dritten Teil, die Fürsprache für diesen entlaufenen Sklaven. Ich hatte am Anfang gesagt, dass es ganz wichtig wird, auf jedes Wort in diesem Brief zu achten und diese Klugheit des Apostels könnte heute vielleicht ein Pädagoge sein, wie er das hier macht, ist mir aufgefallen, wie er das einteilt, wie er seinen Brief formuliert, wie er rangeht. Eben hat er die Stärken erwähnt. Also er hat diesen Philemon motiviert, mach weiter so, wie du bist auf einem guten Weg. Dann, in den zweiten Punkt, in den nächsten Versen, ab Vers 8, nimmt Paulus sich zurück. In Vers 1 oder auf Vers 9 sagt er, dass er ein Gefangener ist. Das bedeutet, er kann jetzt nichts machen. Philemon, du bist dran. Oder er sagt, ich bin der alte Paulus. Ne? Alter bedeutet ja, oder kann auch bedeuten, dass wir nicht mehr so viel Leistung haben, wie wir in jungen Jahren haben. Und auch wie hier wieder die Motivation, Philemon, du bist am Zug. Oder Paulus stellt sich sogar als Bittsteller hin. Dass dieser Apostel, was er hier nicht erwähnt, ne? Aber er ist Apostel, er bittet diesen Menschen. Er gibt ja keine Anordnung, sondern er bittet in dem Vertrauen, dass Philemon hört. Also er nennt die Stärken des Philemon, er nimmt sich selbst zurück und er macht den entlaufenen Sklaven groß und angenehm vor Philemon. Er zeigt ihm, dass er jetzt ein Kind Gottes ist, dass er sein Kind ist, geistlich, was er zum Glauben bringen, führen durfte. Er zeigt ihn an, dass es ein Bruder ist, also einer, der auf der gleichen Ebene steht, wie Paulus, wie Philemon und Onesimus. Die sind alle vor Gott auf der gleichen Ebene und macht ihn damit angenehm vor Gott und dem Philemon, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Dann sagt er auch, dass in Vers 16, dass ein Bruder besser ist als ein Sklave. Das bedeutet, er muss ihm nicht mehr jetzt Befehle geben, wenn er ihn aufnimmt, sondern es ist ein viel besserer und brüderlicher Umgang mit ihm, wenn er ihn aufnimmt. Er sagt ja nicht, dass er ihn aufnehmen soll und nicht mehr als Sklaven beschäftigen soll. Das wird hier nicht erwähnt. Aber der Umgang ist ein anderer. Und ein weiterer Punkt in Vers 11, er ist jetzt nützlich. Wir wissen nicht, wie das so war, bevor er weggelaufen ist, der Onesimus, was er da so getrieben hat, ob er sich oft widersetzt hat, ob er seine Arbeit nur mit Nörgeln gemacht hat. Aber Hier wird auch das Einst und Jetzt deutlich. Vor seiner Bekehrung war er nicht nützlich und jetzt ist er nützlich geworden. Das ja, soll wirklich diese Punkte sollen dazu führen, dass Philemon sagt, okay, ich nehme ihn auf. Und nicht nur gezwungen, sondern dass es wirklich freundlich und aus Herzlichkeit heraus ist. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Nimm ihn auf wie mich selbst, sagt Paulus in Vers 12 und 17. Er sagt also, guck mal, mit mir hast du doch auch Gemeinschaft. Also kannst du auch den Bruder herzlich willkommen heißen. Und das ist noch nicht alles. Paulus, er springt sogar in die Bresche. Er tritt für Onesimus ein. In Vers 18 und 19 lesen wir das. Wenn er aber dir Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Also falls es dazu gekommen ist, dass dieser Sklave, wo er abgehauen ist, vielleicht noch was geklaut hat oder gerade deswegen abgehauen ist und etwas entwendet hat, dann sagt Paulus, mir ist wichtig, dass ihr zusammenkommt. Und deswegen würde ich auch, was dir da als Schaden zugefallen ist, erstatten und bezahlen. Ja, das ist auch ein großes Merkmal des Apostel Paulus oder eines Führers, der einspringt, der eintritt, der nicht sagt, also Freunde, seht mal zu, wie das selber klärt, sondern er sagt, oder er folgt dem Gebot des Herrn Jesus, dass der Größte euer Diener sei. Und das macht er hier, indem er eintritt, stellvertretend für den entlaufenen Sklaven. Und dann, ab Vers 13, lockt er diesen Philemon raus. Er sagt, dass er ihn gern behalten würde, diesen Sklaven. Aber er sieht auch ein, dass es nicht sein Sklave ist, nicht Paulus Sklave, sondern dass der Sklave immer noch dem Philemon gehört und dass er entscheiden soll, dass er wirklich daran ist, dass er eine freie Wahl hat, nehme ich ihn auf oder nicht. Am Ende unseres Briefes in den Versen 20 und 21, da sagt der Paulus, dass er einen Nutzen haben will von Philemon. Er möchte also, dass diese Gemeinschaft, die Wirksamkeit, die er erbetet in Vers 6, dass diese dann auch zum Zuge kommt, dass der Philemon freiwillig gehorsam ist und den Bruder wieder aufnimmt. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Er will einen Menschen angenehm darstellen und die Versöhnung zweier Menschen bewirken. Und er setzt sein ganzes Vertrauen in ihn. Und ich denke, gerade mit dem Hintergrund, dass er eigentlich den Tod verdient hätte, dieser Sklave, dass er dem Herrn nicht gehorsam war, muss er wirklich die ganze Gewissheit gehabt haben, Paulus, dass sein Bruder Philemon ihn nicht dem Tod preisgeben wird. Hätte er diese volle Gewissheit nicht gehabt, hätte er ihn nicht zurückgeschickt, bin ich der Meinung. Aber er weiß, dass der Herr Jesus Herzen verändern kann und er kannte diesen Philemon wahrscheinlich auch so gut, dass er wusste, dieser Mensch folgt auch den Geboten unseres Herrn Jesus und wird ihn nicht dem Tod preisgeben. Im Vers 22 lesen wir da nochmal, dass er auch sich vorgenommen hat, der Paulus, dem Philemon einen Besuch abzustatten. Und ich denke, das ist kein Kontrollbesuch hier, daher angekündigt wird, dass du auch das Jahr umgesetzt hast, was ich dir sage, sondern es soll einfach ein herzlicher Besuch sein zwischen Brüdern. Und wie die Sache ausgegangen ist, das können wir leider nicht lesen. Aber nochmal, diese große Gewissheit des Paulus, ihn zurückzuschicken, lässt uns annehmen, dass er wirklich auch herzlich aufgenommen wurde. dass er dann vielleicht sogar, dass sie zusammen saßen im gleichen Haus, dass sie miteinander das Brot brachen und Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern haben. Und so, denke ich, können wir annehmen, dass dieser Brief in Erfüllung gegangen ist. Wir sehen es manchmal nicht, wie, wenn wir Dinge uns wünschen, wenn wir Dinge erbeten, wie sie Realität werden. Manchmal beten wir für Menschen, die weit weg sind und sehen gar nicht, wie das Gebet wirksam wird. Aber ich denke, auch hier mit dieser Gewissheit des Paulus können auch wir rechnen, dass diese Sache hier gut ausgegangen ist. Und nun zum Schluss noch ein paar Fragen, die uns motivieren sollen, die uns auch wirklich nützen von diesem Philemon und diesem Paulus geben sollen. Wie viel sind uns Menschen wert, dass wir für sie investieren? Wie sieht unser Gebetsleben aus? Wie viel Zeit nehmen wir uns, damit wir vor Gott ringen, damit andere Menschen gerettet werden, damit Menschen auf den richtigen Weg kommen, damit Menschen ja, von Gott auch Fürsorge erfahren? Wie viel Zeit? Ich habe hier hingeschrieben, wie viele Stunden? Und wenn wir manchmal so über unser Gebetsleben sehen, dann können wir selber entscheiden. Sind es nur Stunden oder sind es nur Sekunden? Wie viel wert ist uns das? Denn es geht nicht nur um uns, es geht um andere Menschen und es geht auch um die Perspektive Ewigkeit. Im Himmel können wir das dann nicht mehr machen, für andere Menschen beten. Da ist dann alles besiegelt und geregelt. Aber hier auf der Erde haben wir noch diesen Auftrag, um uns um Menschen zu kümmern, um alles daran zu setzen, wirklich, damit Gemeinschaft gelingt, um den anderen nicht aufzugeben, damit wir versuchen, uns zu versöhnen, damit wir versuchen, Gemeinschaft so zu leben, wie Christus es gewollt hat. Wie er es auch gesagt hat, damit ihr den anderen liebt, wie ich euch geliebt habe. Interessiert mich der andere überhaupt? Frage ich den anderen nach seinem Glauben, nach seinen Ängsten und Zweifeln, nach seinen Erfolgen, nach seinen Gelingen oder auch nach seinen Niederlagen? Interessiert uns das oder ist der Glaube auch bei uns Privatsache geworden? Und ich denke, gerade wir als Christen, wir müssen offen sein. Wir müssen versuchen, diese Scheu zu überwinden und den anderen was zu offenbaren über unser Leben. Wenn wir uns nicht mehr öffnen, gegenseitig, wie wollen wir das dann fremden Menschen machen? Es gibt sicherlich auch mal Ausnahmen, wo man vielleicht zu jemandem hingehen kann, der einen nicht kennt, der die Situation anders betrachten kann. Aber warum sagen wir uns das nicht in der Gemeinde, wenn wir Probleme haben, wenn wir mit Sünden nicht fertig werden, wenn wir andere Menschen nicht lieben können? Warum sagen wir das einem Psychologen, der sich gar nicht in die Situation hineinversetzen kann, aber unseren eigenen Brüdern und Schwestern verheimlichen wir das? Wollen wir eine Fassade aufbauen, damit nur das Bild gewahrt wird, oder wollen wir wirklich, dass Gemeinschaft gelingt, dass auch Menschen uns helfen? Ich denke, es ist auch für uns eine große Frage und ein großer Auftrag, dass wir wirklich offen werden, uns gegenseitig unsere Dinge anzuvertrauen, die uns Sorgen machen, aber auch die uns Freuden machen, und so auch Gott unsere Gemeinschaft segnen kann, wir vorankommen im Glauben. Paulus stellt hier diesen Philemon ein gutes Zeugnis aus. Er lobt ihn für seinen Glauben und seine Liebe. Und er hat keinen Zweifel, dass die Sache mit Onesimus anders verläuft. Deswegen die Frage an uns: Wie sieht meine Beziehung im Glauben und im Gebet zum Herrn Jesus aus und auch in der Liebe und in der Liebe zu meinem Menschen? Sehen andere an meinem Leben, was und wie ich Jesus nachfolge? Ich denke, das ist wichtig, dass wir offen sind und dass unser Leben auch sichtbar ist vor den anderen Menschen.